Deutschlandfunk, Interview der Woche.
Ich bin Jule Reimer und ich sitze in der nordhessischen Gemeinde Frielendorf in einem Wohnhaus eines Ackerbau- und Erdbeerbetriebes und ich sitze hier einer jungen Frau gegenüber. Hallo, Theresa Schmidt.
Hallo, Frau Reimer.
Sie sind vom Bund der Deutschen Landjugend und wir zeichnen dieses Interview am Donnerstag vor Silvester auf. Vergangene Woche haben Landwirte mit großen Protestdemos und großen Traktoren im Stadtzentrum von Berlin oder auch in Deutschland an bestimmten Stellen, Autobahnen etc. den Verkehr lahmgelegt. Darüber werden wir jetzt auch reden. Zu Anfang will ich erst noch mal was anderes wissen. Sie sind ja neben Jan Hägerling Co-Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, abgekürzt BDL. Der Deutsche Bauernverband, der hat erst im Jahr 2022, im 74. Jahr seines Bestehens, geschafft, eine Frau in ein Präsidium aufzunehmen. Was machen Sie als Jugendorganisation des Deutschen Bauernverbandes noch anders als die alten Herren?
Das würde ich gar nicht speziell an einem Thema festmachen. Ich würde aber allgemein auf jeden Fall sagen, dass wir neue Gedanken oder auch einfach Dinge ja in die Tat umsetzen wollen, statt irgendwie lange drüber zu reden. Das ist uns und der Jugend an sich ein großes Bedürfnis. Also so kann ich nur einmal auch eine Aktion hervorheben beim Bauerntag, wo wir halt auch gesagt haben, wir müssen jetzt mal auf den Putz hauen, wir müssen auch mal zeigen, dass es um unsere Zukunft geht und einfach auch der Politik mitteilen, dass so wie es gerade läuft, die Landwirtschaft keine Zukunft hat.
Was ist der Grund für die Aufgabe von Höfen?
Wir möchten auch noch zukünftig Lebensmittel zu guten Qualitäten und ja regional und nachhaltig sicher hier erzeugen. Und dafür machen wir uns auch als ja größter Jugendverband im ländlichen Raum ganz besonders stark.
Was brauchen Sie dafür?
Wir brauchen dafür auf jeden Fall Gehör. Und dass Politik da praxisnahe Lösungen anbietet für uns Landjugendliche, wo eben 20.000 Junglandwirtinnen und Jungwinzer auch noch dahinter stehen.
Was ist dann praxisnah?
Praxisnah ist, dass Landwirtschaft auch in Generationen gedacht wird. Zum Beispiel hatten wir ja die Zukunftskommission Landwirtschaft, die eingesetzt wurde. Und es ist auf jeden Fall nicht praxisnah, dass die Ergebnisse nach wie vor in der Schublade verstauben und nicht umgesetzt werden. Also wenn wir zum Beispiel auch an die gemeinsame Agrarpolitik denken, da haben wir gewisse Öko-Regelungen für die Landwirtinnen und auch Winzer dann eben Prämien erhalten. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel Blühstreifen macht oder auch vielfältige Fruchtfolgen anbaut. Und auch da ist es auch wichtig, dass es flexibler gestaltbar ist. Also auch ein Blühstreifen beispielsweise, der muss auch flexibel umlegbar sein. Mhm. Und gleichzeitig muss es viel, viel weniger Bürokratie mit sich bringen.
Also müssen Sie so viele Bücher führen?
Ja klar, an Buchführung etc. denken, das hat jeder Unternehmer, das ist ganz klar. Aber allein wenn es um Anforderungen bei der Agrarpolitik geht, müssen wir alles dokumentieren und auch beim Pflanzenschutz wurde es immer intensiver über die Jahre. Und dabei haben wir ja einen Sachkundenachweis, unsere Maschinen sind getüft. Das heißt, da ist wirklich alles sicher und auch die Digitalisierung bringt da ganz viele Fortschritte mit sich, also dass wir präzise Pflanzenschutz ausbringen können. Und auch da werden die Dokumentationspflichten nicht weniger mit Blick auf Digitalisierung, was uns da hilft, sondern viel, viel mehr. Also kurzum gesagt, der Landwirt wird aktuell wirklich dazu genötigt, mehr Zeit im Büro zu verbringen oder damit auf die Straße zu gehen, als ja auf dem Feld oder bei den Tieren im Stall zu sein.
Wie könnte man das vereinfachen, sodass gleichzeitig aber auch gewährleistet ist, dass zum Beispiel die Artenvielfalt besser erhalten wird als bisher?
Also was mir da ganz, ganz wichtig ist, ist einfach auch Vertrauen. Und im Moment habe ich
das Vertrauen Gefühl, würde es ja nicht unbedingt lösen, sonst wären wir ja nicht in der Situation mit einer Artenvielfaltskrise.
Ja, ich stimme Ihnen dazu. Gleichzeitig ist es mir einfach wichtig zu betonen, dass wir als Junglandwirte, als Jungwinzer, aber auch natürlich unsere vorherigen Generationen, wir tun ja alles daran, nachhaltig zu wirtschaften, unsere Arten zu schützen, unsere Böden. Das ist die Grundlage unserer aller Lebensmittel. Und damit gehen wir verantwortungsbewusst um. Und uns wird natürlich dann in vielerlei Hinsicht unterstellt, dass wir das nicht tun, wenn immer mehr auferlegt wird, statt zu sehen, was wir alles tun. Und eben nicht immer mehr Bürokratie, weil das wird nämlich ganz anders gesagt. In der Politik wird uns ja immer versprochen, dass das gesehen wird und dass Bürokratie abgebaut wird. Im Umkehrschluss passiert das aber nicht.
Manche Dinge wären ja vielleicht auch einfacher, wenn man einfach klarere Regeln hätte. Wenn man zum Beispiel jetzt bei der Tierhaltung sagen würde, 2 Großvieheinheiten pro Hektar sind zugelassen, 2 Kühe pro Hektar Land oder 5 Schweine. Wir binden jetzt grundsätzlich Tierhaltung an die vorhandene Fläche. Auf die Art und Weise hätte ich eine klare Regelung, dass zum Beispiel nicht zu viele Tiere an einem bestimmten Ort gehalten werden, wo dann wiederum Gülle anfällt, die dann wiederum irgendwie entsorgt werden muss. Da hätten Sie eine klare Regelung. Es würde aber ein anderes Wirtschaften bedingen.
Das auf jeden Fall. Also natürlich haben wir auch strukturell gesehen, in Deutschland regional gesehen, Unterschiede, welche Landwirtschaft wo auch vielleicht intensiver vorgefunden wird. Was vielleicht ein Beispiel wäre für das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Reimer, ist zum Beispiel die Stilllegung. Also sprich, dass Landwirte Flächen stilllegen. Und da gab es ja natürlich auch nochmal einen großen Aufschrei, als das natürlich auch mit der Ukraine aufkam und dem Krieg und dann natürlich auch den Exporten, die eben nicht mehr aus der Ukraine ausgegangen sind, zu einem ja schon größeren Loch geführt hat auf dem Markt, was zum Beispiel Getreide anbelangt. Da würde ich ganz klar sagen als junge Landwirtin, hey, wenn wir zum Beispiel das flexibler gestalten und sagen, in Ausnahmesituationen ist das möglich, um einfach auch ja Ernährung sicherzustellen, dann ist das ganz klar unterstützenswert. Und dann hat man auch in prekären Situationen dann auch einfach eine schnellere Handlungsmacht, statt darüber noch immer mehr und mehr zu debattieren. Bei uns zu Hause, wir haben 110 Hektar Betrieb, da sind das keine großen Massen an Getreide oder vor allem auch nicht an Gewinn letztlich, den ich da als junge Landwirtin erwirtschafte. Mir geht es aber darum, meinen Teil zu dem großen Ganzen beitragen zu können. Und dann möchte ich mich dann nicht in keinster Art und Weise aus der Affäre ziehen, was Artenschutz oder auch Klimaschutz mit sich bringt.
Diese Brachen, die da verordnet werden, die sind ja kein Selbstzweck. Die sind ja eigentlich nicht dazu da, um die Landwirte zu ärgern, sondern es wird einfach, und die Wissenschaft belegt das auch, damit werden Hecken angelegt. Sie brauchen ja auch gar nicht ihre besonderen Böden opfern, sondern normalerweise sind die Brachen an Stellen, wo keine Gunststandorte sind, die aber eine enorme Wirkung haben für das Zusammenspiel der verschiedenen Arten auf den Feldern. Die Landwirte, die richtig in den integrierten Landbau einsteigen oder auch die Biolandwirte, die machen sich ja zum Teil diese Vielfalt auch zunutze. Geht es vielleicht auch in der Landwirtschaft darum, dass sich Landwirte teilweise in bestimmten Systemen bewegen? Wenn man zum Beispiel Landwirtschaft in der Vergangenheit sehr stark von der Pflanze gedacht hat, von der einzelnen Pflanze, heißt das, da gehört irgendwie das Saatgut dazu, dazu gehört ein bestimmter Dünger und dazu gehören auch gegebenenfalls bestimmte, was weiß ich, Pestizide, Fungizide, Herbizide, Insektizide, je nachdem, welche Schädlinge da auftreten können. Und das ist ein geschlossenes System. Aber dass dieses System vielleicht auch Dinge in der Natur zerstört, wie Nützlinge, die einem helfen können unter den Insekten. Wird das ausreichend mitgedacht?
Das wird auf jeden Fall ausreichend mitgedacht und gerade auch die junge Generation. Also ich merke es ja selber am Frühstückstisch, wenn wir uns dann über neue Technologien unterhalten, dann sind das mein Bruder und ich, die solche Sachen mit ins Spiel bringen. Zum Beispiel die Erdbeeren, das ist ein Projekt gewesen von meinem Bruder aus der Technikerschule heraus. Da probiert er sich auch viel aus mit Sporenbakterien und denkt ganz anders, auch mit Blick auf Pflanzenschutz, das wirklich auch schon ab Saat, ab Pflanzen dann natürlich auch zu integrieren, dass wir natürlich auch am Ende weniger chemisch-synthetischen Pflanzenschutz beispielsweise benötigen. Und ich würde in keinster Art und Weise sagen, dass das heute so geschlossen ist, das spezielle Saatgut verwendet. Weil wenn ich auch hier zu Hause schaue oder wenn ich bei den Junglandwirten reinhöre, dann ist es immer gleich, wir versuchen uns auszutesten. Wir probieren mal das Saatgut, wir gucken, wo kommen wir mit weniger Chemie auch aus. Und gleichzeitig ist es mir da unglaublich wichtig zu betonen, die Pflanze braucht Pflanzenschutz. Und oftmals geht es eben auch noch nicht komplett ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutz.
Es geht ja auch, glaube ich, nicht darum, diesen Pflanzenschutz komplett abzuschaffen, sondern in der Europäischen Union ist ja gerade unter anderem Widerstand auch der Landwirte und auf ihrer Webseite wird das auch stark thematisiert, ausgerechnet eine Verordnung, die für eine nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutz gesorgt hätte, abgelehnt worden. Warum? Da hätten Sie Ihre gleichen Wettbewerbsregeln auf europäischer Ebene gehabt, die Sie sich ja auch wünschen.
Ich sag mal, die Sustainable Use Regulation, um die es da ja geht, kann man so sagen, wirklich zum Glück jetzt so nicht eingetroffen. Und da spreche ich vor allem noch auch mal jetzt mit ganzem Herzen auch für unsere Jungwinzer, die das auch im Kern sehr stark betroffen hat, weil es da um sogenannte Schutzgebiete auch ging und um Totalverbote in diesen Gebieten.
Es ist ja auch die Frage, muss man in einem Naturschutzgebiet wirklich Pflanzenschutzmittel anwenden?
Na, um die Pflanze zu schützen, ist Pflanzenschutzmittel notwendig.
Und aber da es muss gibt ja Bio-Winzer, die können auch anders arbeiten.
Ja, ich sag mal, es ist natürlich auch eine Frage, wir müssen auch über andere Stoffe, sage ich mal, sprechen und wie die im Boden verbleiben, wie zum Beispiel auch Kupfer. Mhm.
Aber die versuchen es zu reduzieren, möglichst wenig.
Und das versuchen auch wir, konventionelle Landwirte und auch Jungwinzer, jeden Tag. Das tun wir vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, dass wir natürlich gucken, welche Mechanisierung haben wir zu Hause. Und wenn wir da Pflanzenschutz angucken, hat sich da in den letzten Jahren schon richtig viel verbessert mit Blick auf Digitalisierung. Precision Farming nennt man das ja auch, mehr Technisierung, mehr Möglichkeiten und natürlich klar, das kostet auch.
Ich wollte gerade sagen, können sich das kleinere Höfe leisten? Denn das ist ja genau das Problem, dass eigentlich die kleinen und die mittelgroßen Höfe schlecht mithalten können.
Also ich sage mal, wir sind ja auch jetzt eher ein mittelgroßer Hof, auch kein riesengroßer Betrieb. Und wir kooperieren natürlich auch viel mit anderen Landwirten. Also Kooperation ist da auch ein großes Stichwort, dass man auch Technisierung, die ein kleiner Betrieb gar nicht vollkommen ausschöpfen kann, dann mit anderen Landwirten noch gemeinsam angeht. Und das wird kommen. Natürlich ist Technik jetzt gerade auch erst im Kommen, die anderswo schon viel gängiger ist. Und mit der Zeit wird sie ja auch mehr finanzierbar. Was mir einfach gerade auch Sorge macht, dass in den letzten Jahren halt die Investitionsbereitschaft, wenn es zum Beispiel auch um Gebäude und wenn wir auch bei der Tierhaltung sind, dass da eben nicht mehr groß was passiert.
Ist das nicht logisch, wenn eigentlich klar ist, dass die Tierbestände absinken müssen?
Es ist schon eine logische Schlussfolgerung daraus. Was aber nicht logisch ist, ist, dass anderswo in der EU, beispielsweise Spanien, die Schweinebestände gleichermaßen aufgestockt werden.
Die sind eingesprungen, weil die Deutschen ein Exportverbot nach China erlitten haben aufgrund der afrikanischen Schweinepest. Und es sind auch deutsche Unternehmen, die nach Spanien gegangen sind.
Sie haben aber den Fleischkonsum ja hier auch angesprochen. Und was ich jetzt auch wieder gelesen habe und auch ja einfach deutlich ist, wir haben unter 10% Vegetarier hier und auch im ganz unteren zweistelligen Bereich, ich glaube maximal 2% Veganer. Und ich akzeptiere wirklich und ich möchte auch keinem vorschreiben, was er oder sie essen muss. Ganz im Gegenteil. Ich sage einfach nur, wenn wir uns darauf ja verständigen können, dass wenn wir eben ein gutes Stück Fleisch in Deutschland erzeugt zu besten Standards, und wir haben hier eben sehr hohe Standards, statt es dann eben ja billig zu importieren und zu ganz anderen Standards erzeugt zu importieren, ist das wesentlich nachhaltiger, wo wir hier auch viel von Nachhaltigkeit sprechen. Und ebenso auch Pflanzenschutz sachgemäß zuzulassen, auch in Schutzgebieten.
Wenn die deutschen Landwirte ihre Schweine nach Spanien exportieren, die Gülle bleibt ja trotzdem hier. Und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat ja gerade entschieden, dass rechts und links der Ems, da ist Niedersachsen betroffenen und Nordrhein-Westfalen, dort wo die intensiven Tierhaltungsbereiche sind, dass da die Nitratgehalte gesundheitsgefährdend hoch sind. Und dann muss ich was ändern. Abgesehen davon, wir haben ein Problem mit Klimaschutz und ein wesentlicher Anteil der Treibhausgase aus der Landwirtschaft stammen aus der Tierhaltung. Wäre das ein Ansatz? Okay, Agrardiesel kann bleiben, wir senken an anderer Stelle die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft.
Also was mir da auch wirklich immer wichtig ist, in der Diskussion zu betonen, ist, dass natürlich auch die Landwirtschaft wie kein anderer Wirtschaftszweig ja auch wieder die Emissionen bindet und auch wieder.
Ja, aber sie sind auch Verursacher.
Da ist sich die Landwirtschaft auch vollkommen im Klaren drüber und tut auch alles um Emissionen. Und so hat es ja auch, also in den letzten Jahrzehnten sind die ja wirklich, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen parat, aber sind die wirklich immer wieder gesunken, wie wenn es gerade auch um CO2 geht. Und was mir auch wichtig ist, beim Agrardiesel zu betonen, es geht doch nicht darum, dass wir uns hier in irgendeiner Art und Weise aus der Affäre ziehen wollen. Es muss aber auch Zeit geben, um eben auch andere Lösungen und Alternativen zu fördern. Und beim Agrardiesel ist es jetzt wieder einfach ein Schlag ins Gesicht. Es ist eine Steuererleichterung, es ist keine Subvention und die soll jetzt auch noch gekürzt werden.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Theresa Schmidt. Sie ist Co-Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. In Niedersachsen, da sind die Höfe deutlich größer als in Süddeutschland, aber noch mal deutlich kleiner als in Ostdeutschland. Da macht der Wegfall der Steuerbefreiung fürs Agrardiesel bei einem durchschnittlichen Haupterwerbsbetrieb 3.000 Euro aus. Je größer ein Hof ist, desto mehr hat er Ausgaben, desto mehr profitiert er. Und jetzt möchte ich mal zu den Agrarsubventionen kommen. Bisher Nach dem europäischen System gibt es zwischen 250 bis 300 Euro pro Hektar, pro Betrieb, pro Jahr an Subventionen. Das heißt, ein Betrieb mit 100 Hektar bekommt ungefähr 30.000 Euro von der Europäischen Union. Ein Betrieb mit 500 Hektar bekommt 150.000 Euro, Pi mal Daumen, von der Europäischen Union jedes Jahr. Das sind Betriebe, die großen, die sowieso Rationalisierungsvorteile haben. Warum die Förderung nicht an die Betriebsgröße binden?
Es gibt ja die verschiedensten Ideen, wie auch so eine gemeinsame Agrarpolitik und auch die Zahlungen, die damit einhergehen, auch umstrukturiert werden können. So haben wir in der Zukunftskommission Landwirtschaft ja auch gesagt, dass wir generell auch weg von den flächengebundenen Zahlungen, die Landwirtschaft so zu honorieren, welche Leistung sie für Umwelt, für die Gesellschaft etc. tut.
Das sagt ja auch die Wissenschaft. Können Sie sich damit anfreunden, dass es also nur noch öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen gibt, wie Hecken anlegen, die Biodiversität fördern?
Also ich sage mal, das tun wir Landwirte ja auch. Und deswegen gibt es ja auch gewisse Ökoregelungen, gewisse Bedingungen, sage ich mal, die die gemeinsame Agrarpolitik ja vorgibt, dass wir unser Geld ja auch erhalten. Das sind ja öffentliche Güter. Wir tun mit unseren Böden wirklich nur das Allerbeste, um eben Nahrungsmittel zu erzeugen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Landwirtschaft vorgeworfen wird, und jetzt gerade bei der Agrardieseldebatte kommt es an allen Ecken wieder auf, als würden wir das hier tun, also wirklich, die Zitate sind dann Profitgier und Sonstiges, und das macht mich wirklich wütend als junge Landwirtin, die in der Landwirtschaft auch in 15. Generation, seit 1555 gibt es unseren Betrieb, und uns wird an allen Ecken vorgeworfen, ne, wir wollen Geld scheffeln oder sonst was. Wir haben uns eben unseren Betrieb angeguckt, da ist auch in den letzten Jahren gar nicht viel passiert. Wir haben da kein Geld in die Hand genommen, um ein Gebäude oder ja Ähnliches instand zu setzen. Weil wir natürlich auch geguckt haben, auch trotz vielleicht der tollen Ernten, wie das dann immer so gezeigt wird in den Medien, ist es nicht einfach gerade für uns Landwirte. Wir können nicht planen, wir wissen nicht, in welche Richtung wir wirtschaften können. Und wenn wir jetzt hier von Subventionen sprechen, dann braucht die Landwirtschaft im Moment noch. Wir sind noch nicht so weit, dass wir hier gesellschaftlich so honoriert werden, aber auch durch die Zahlungen und auch durch die Politik, dass wirklich auch der Umweltschutz, den wir leisten, den Klimaschutz, auch das Tierwohl, dass das eben finanziert wird aktuell.
Apropos Tierwohl, der Umbau der Tierhaltung, der Stelle zu mehr Tierwohl, das stockt ja. Mhm. Die Koalition hatte eigentlich, hieß es, erstmal schon sich darauf geeinigt, eine Tierwohlabgabe zu erheben, die dann direkt auch den Landwirten, den umgestaltungswilligen Landwirten zugutekommen sollte. Das wurde dann auch von den agrarpolitischen Sprechern der Parteien bestätigt. Und irgendwie einen Tag später sagte dann die FDP, machen wir doch nicht. Die Landwirte schießen sich ganz stark auf die grünen Landwirtschaftsminister ein. Müssen sie da nicht andere auspfeifen?
Also wir als Landjugend haben da schon an vielen Ecken, ganz egal, ob es der Deutsche Bauerntag war oder auch jetzt bei den Demos, betont, dass eben nicht nur ein Bundeslandwirtschaftsminister dafür Sorge zu tragen hat oder ein ja grün geführtes Landwirtschaftsministerium. Ganz im Gegenteil, also wir haben an allen Ecken auch immer unseren Bundesfinanzminister angesprochen, auch unseren Bundeskanzler. Also gerade auch mit Blick auf die Zukunftskommission Landwirtschaft, das ist damals ja als Chefsache einberufen worden von Merkel und aber auch der damaligen Landwirtschaftsministerin Klöckner. Und heute merken wir davon sehr wenig, ob wir in irgendeiner Art und Weise noch gewollt sind. Also da pfeifen wir ganz klar alle Fronten aus. Und natürlich geht das auch immer an die Opposition.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Theresa Schmidt. Sie ist Co-Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. Die Zukunftskommission Landwirtschaft ist auch noch mal ein wichtiges Stichwort. Die hatte sich ja eigentlich darauf geeinigt, dass mal geschaut werden soll, ob man nicht mehr marktbasierte Instrumente in der Landwirtschaft einführen könnte. Also zum Beispiel eine Düngeabgabe oder eine Pestizidsteuerabgabe, sodass diejenigen, die Pestizide einsparen, bewusst begünstigt werden. Oder eine Düngeabgabe hätte dann zur Folge, dass man einen klaren finanziellen Anreiz hat, weniger Dünger einzusetzen. Es ist ja auch immer bei so einer Grundwasserbelastung unheimlich schwer rauszufinden, wer ist denn nun derjenige gewesen, der vielleicht da mehr gedüngt hat, und die ganz diszipliniert sind, tragen dann die Last in den Gebieten mit. Wäre sowas für Sie denkbar?
Also ich sag mal, es sind natürlich alles Möglichkeiten, die in Deutschland auch denkbar sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir an dem Punkt wären, wo wir zum Beispiel diese dann auch umsetzen könnten. Statt das anzugehen, wurde ja an allen Ecken gespart. Und vor allem jetzt gerade mit der Agrardieseldebatte, es geht mir ja darum, nicht nur, dass natürlich auch das alles einen Zeitrahmen braucht, um Dinge zu gestalten und auch Alternativen zu fördern etc., sondern es geht mir eben auch einfach darum, dass wir hier in Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und jetzt an diesem Punkt, ja, im Augenblick dann auch noch über diese Dinge zu sprechen, ist gerade auch wieder so, wird irgendwie gar nicht gesehen, was gerade alles auf uns einprasselt und dass wir wirklich an allen Ecken nicht nur versuchen, sondern das auch machen, dass wir wirklich ja Emissionen natürlich auch einsparen, dass auch, wie gesagt, Technisierung, Maschinisierung ist da ein großer Faktor von. Wir haben ja auch wesentlich weniger ja Menschen, die in der Landwirtschaft heute tätig sind, als früher. Und natürlich sind das alles Zukunftsideen und auch Möglichkeiten und die können auch in die Tat umgesetzt werden. Nur finde ich, ist es gerade an der Stelle, wieder auch mit Blick auf die Zeithorizonte, schwierig tatsächlich, das auch noch einzuordnen in der aktuellen Debatte.
Aber die Wettbewerbsfähigkeit, die kann so schlecht nicht sein, weil die Landwirte hatten in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren jeweils 40% und 45% Gewinnsteigerung. Das heißt, es waren extrem gute Jahre. Und natürlich sind das wahrscheinlich dann die großen Betriebe, die hauptsächlich wettbewerbsfähig sind. Müssten Sie nicht auch Ihre alten Herren fragen, warum in den letzten Jahren so viele Höfe gestorben sind? Also vielleicht hat ja eine Verbandspolitik auch dazu beigetragen, des Deutschen Bauernverbandes.
Also ich sag mal, jeder sollte natürlich immer auch bei sich zu Hause schauen, woran es letztlich gelegen hat. Man kann nicht eine Partei, eine Legislaturperiode, wie auch immer, stellvertretend für ja zum Beispiel Höfe sterben oder dass die Betriebe hier weniger werden, verantwortlich machen. Das ist ganz klar. Also da muss jeder auch bei sich selber gucken. Sie haben aber gerade die hohen Gewinne nochmal betont und da ist es mir umso mehr wichtiger zu betonen. Natürlich hatten wir auch schwere Ernte- und Aussaatbedingungen. Also das war regional ganz unterschiedlich. Im Schnitt oder unterm Strich war es dann ja auf jeden Fall ein Hoch. Es war eine gute Ernte. Das wird dann immer überall gesehen. Und was aber nicht gesehen wird, ist, dass das auch überhaupt nicht langfristig ist.
Ich möchte zum Schluss noch mal auf diese Demonstrationen kommen. Ich verstehe, dass da eine große Verunsicherung ist und dass es nicht nur um 3.000 Euro Agrardiesel geht, sondern um deutlich viel mehr. Rechtfertigt das jetzt, dass Autobahnzugänge blockiert werden, dass brennende Strohballen entlang der Autobahn abgelegt werden, sodass die Feuerwehr ausrücken muss, dass Traktoren, an denen Galgen baumeln, durch die Gegend fahren?
Also was ich da auf jeden Fall für die Landjugend sagen kann und für den Nachwuchs, wir stehen für friedvollen Protest und auch für, also A, demokratisches Handeln, aber auch Demokratie, das natürlich dabei auch zu leben. Und bei uns ist kein Platz für Hass oder egal welche Art von Extremismus.
Geigen Sie denn den Kollegen dann auch mal die Meinung?
Auf jeden Fall.
Also aber ich sage öffentlich, mal, so eine richtig öffentliche Distanzierung?
Also ich sag mal, wir als Landjugend haben schon klar auch gesagt, dass wir uns von ja vor allem auch radikalen und persönlichen Angriffen distanzieren. Also sobald es unter der Gürtellinie ist, dann hört es auch einfach auf. Also das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle zu betonen. Und dafür steht weder die Landjugend noch unsere Landwirtinnen und Landwirte generell in Deutschland. Ich kann den Unmut, der hinter den Demonstrationen steht und das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch mal ja zu anderen Methoden, sage ich mal, führt, definitiv verstehen. Ich möchte aber auch gleichzeitig appellieren, dass wir auch anders, ohne eben radikal oder auch ja unter der Gürtellinie zu agieren, erfolgreich sein können.
Und das Wedeln mit der AfD?
Das Wedeln mit der AfD, also ganz klar kann ich hier auch für die Landjugend sagen, da haben wir auch eine Positionierung gegenüber, wie wir mit der AfD umgehen. Wir laden sie zu keiner Veranstaltung ein und wir sprechen auch nicht mit der AfD. Und ganz klar steht im Fokus die Demokratie. Und wir leben Demokratie schon von klein auf, wenn wir in unseren Landjugendvorständen aktiv werden und miteinander umgehen, auch im internationalen Austausch. Und in gar keinem Fall, und da werde ich an jeder Ecke und auch jeder Landjugendliche, jede Landjugendliche wird da entschieden dem entgegentreten, wenn irgendwelche anderen Dinge versuchen, in unseren Bauernprotesten aufzukeimen, weil dafür ist da kein Platz und es geht hier um die Zukunft der Landwirtschaft und nicht darum, irgendwelchen Gruppierungen da Einkehr zu gewähren. Ganz im Gegenteil, wir müssen umso stärker jetzt zusammenhalten um auch zu gucken, dass, wie gesagt, auch noch in Zukunft unsere Grundwerte hier geteilt werden. Und da macht mir das natürlich auch als junger Mensch Angst, wenn ich da auch Landtagswahlergebnisse anschaue.
Theresa Schmidt, Co-Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. Ganz vielen Dank für das Gespräch.